Manchmal muss man sein Glück ein wenig herausfordern und da habe ich genau das Richtige für euch. Eurojackpot, Europas Millionenlotterie. Jeden Dienstag und Freitag bis zu 120 Millionen Euro zu gewinnen. Chance 1 zu 140 Millionen. Teilnahme ab 18. Spielen kann süchtig machen. Infos unter checkdeinspiel.de. Whitelisted. Moin und herzlich willkommen zum Elbblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Amos und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Melissa Wolf ist Expertin in Sachen Podcast. Wir sprechen darüber, wie sie in die Podcast-Welt gekommen ist und wie sie Podcasts sieht. Übrigens entstand die ultimative Podcast-Idee während unserer Aufnahme, die sie vielleicht weiter verfolgt. Hallo Melissa, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich glaube, ich habe sehr lange daran gearbeitet, dass du heute kommst.
Hi, ich freue mich auch sehr.
Du bist tatsächlich bei One Pod Wonder, machst Podcasts schon sehr lange, warst früher auch bei, ich glaube es heißt Alliance, Audio Alliance?
Audio Alliance,
Audio genau. Alliance heißt es von Gruner und Jahr. Du bist voll die Podcast-Expertin, aber du selbst warst noch nie in einem. Deswegen dachte ich, ich muss dich unbedingt mal einladen.
Ja, das ist jetzt ja auch meine Premiere. Also ich durfte bei Unnützes Wissen von Neon damals die Quizmasterin sein und Quizze einsprechen und dann so ganz kleine so Sprecherjobs auch bei der Audio Lines, aber sonst nicht. Also so Premiere hier.
Ich freue mich sehr, ich habe ja gerne Premieren. Du weißt gar nicht, wer alles hier so in der Premiere war schon. Also Niklas Nordmann von Ratsherrn war zum Beispiel da und das war sein erster Podcast überhaupt. Und dann hat er so viel Spaß gehabt, dass er tatsächlich dann noch in anderen war. Also du siehst, es macht Spaß, Podcasts zu machen, das weißt du ja selbst. Erzähl noch mal, wo kommst du überhaupt her und wie bist du zum Podcast gekommen?
Ja, muss ich mal überlegen, wo ich da anfange. Also so ganz klassisch habe ich im Medienhaus angefangen. Ich habe bei Gruner und Jahr meine Ausbildung gemacht als Medienkauffrau Digital und Print. Das war quasi so mein erster Berührungspunkt mit der Medienbranche. Also so, ach, ich habe früher so gerne Zeitschriften gelesen. Ich liebe auch immer noch Print, muss ich sagen. Also
willkommen so, hier bei Elbblick Magazin.
Ja, ich freue mich sehr. Also so, das war quasi mein Einfallstor und dann war das so, dass während der Ausbildung, dass wir ein Praktikum machen durften und das war eigentlich außerbetrieblich angesetzt. Also es war ein ganz cooles Konzept, dass man auch in andere Verlage gucken durfte. Und dann kam aber Corona und dann ist das Praktikum ausgefallen und dann habe ich ganz spontan mir eine Abteilung gesucht bei uns bei Gruner und Jahr. Und dann war da das Podcast-Team, die noch relativ neu waren. Und eine Person hat da gearbeitet. Und normalerweise Azubis sind eher in größeren Abteilungen. Und dann war aber der Kollege damals so, ja, komm doch gerne in meine Abteilung. So, das passt doch, es wird irgendwie immer mehr. Und das war quasi mein erster Berührungspunkt beruflich mit Podcast. Und dann war ich da 6 Monate, was sehr lange ist für eine Azubi-Station und wurde letztendlich dort auch übernommen. Also habe da dann auch 2,5 Jahre in der Abteilung gearbeitet und da den Podcast-Bereich von Gruner und Jahr mit aufgebaut.
Und der ist ja jetzt riesig.
Ja.
Und der ist auch erfolgreich.
Ja.
Und da sieht man mal wieder, wie gut es doch ist, wenn man Print macht, auch nochmal ein anderes Medium zu bespielen. Ich habe nämlich ein bisschen zu lange gewartet. Ich mache den Podcast tatsächlich erst seit einem Jahr oder vielleicht knapp über einem Jahr. Und damals hat jemand gesagt, du musst unbedingt einen Podcast machen.
Ja.
Und ich habe dann gedacht, warum soll ich als Printmagazin einen Podcast machen? Und es gibt schon so viele. Also vor einem Jahr gab es ja schon echt tolle Podcasts. Und dann denkt man sich, warum soll man heute noch einen Podcast machen? Es gibt doch schon so viele, es hört doch keiner.
Mhm. Ja, das war auch damals so die Herausforderung bei Gruner und Jahr mit den ganzen Marken. Also so, aber eigentlich hatte jeder Bock auf Podcast, aber es war so, was für einen Podcast macht man denn jetzt? Also so, wo ist der Unterschied zum Printmagazin? Das sind keine klassischen eingelesenen Artikel, wie man es irgendwie kennt. Und dann haben wir uns da coole Konzepte überlegt, so richtige Strategien und so. Es war schon sehr aufregend am Anfang, da den Bereich mit aufbauen zu dürfen.
Und dann hast du einfach deine Ideen einfließen lassen und gesagt, das höre ich selber gern. Also hast du vorher schon sehr viel Podcast gehört und hast gedacht so, ja, das muss man so machen oder so machen? Weil ich habe gar keine gehört.
Also ich habe selbst sehr viele Podcasts gehört, aber vor 3-4 Jahren waren das ja eher so diese Talk-Podcasts, also so klassisch fest und flauschig und gemischtes Hack bei Spotify. Also so, das war jetzt nicht so das beste Vorbild für ein journalistisches Magazin. Also klar, man konnte sich da natürlich irgendwie Gesprächsführung und sowas alles abgucken, aber das konnten die JournalistInnen selbst natürlich auch. Aber es war eher so, welchen Step macht man Richtung Storytelling zum Beispiel auch? Wie positioniert man sich im Markt? Und ich war dort gar nicht redaktionell tätig, sondern eher im Projektmanagement und strategisch beratend.
Also würdest du sagen, hey, schmeiß dein Konzept nochmal um, weil ich lade mal Menschen aus Hamburg ein, die nicht bekannt sind. Vielleicht ist das auch der Grund, weswegen meine Hörerschaft jetzt so ungefähr 500 bis 600 Leute sind. Ich meine, es ist nicht wenig, aber es könnte mehr sein.
Also ich finde es auch nicht wenig. Also so, ach, ich finde Interview-Podcasts funktionieren gut und jeder Podcast hat so seine Nische auch. Man muss natürlich irgendwie wissen, wen möchte man erreichen, was ist irgendwie das Ziel. Und sobald man dann seine Hörerschaft gefunden hat, ist das ja eigentlich immer auch ganz schön. Bloß wir hatten damals natürlich Ziele, die habe ich jetzt in meinem neuen Job bei One Pot Wonder auch, so wie man es irgendwie kennt in einem Unternehmen. So,
man hat immer Ziele.
Man hat immer Ziele. So, das ist natürlich immer das, was man auch erwartet von dem Podcast, ne?
Und deine beruflichen Ziele sind, du machst ja viel Strategie, konzeptionell, aber warum machst du selber noch gar keinen? Das frage ich mich dann, weil du hast doch schon so viel gesehen und erlebt, wo man sich dann fragt, warum machst du nicht einen, weil du hast doch die Ideen?
Ja, gute Frage. Also sagen wir mal so, ich überlege schon sehr, sehr lange, was für einen Podcast ich machen möchte. Und ich habe einfach noch nicht so das Konzept für mich gefunden. Also so wenn ich es mache, möchte ich was machen, was auch so 100% zu mir passt. Und ich glaube, da ist dann die Erwartungshaltung an mich selbst ein bisschen zu hoch. Aber wir überlegen tatsächlich im Rahmen von meinem Job bei One Pot Wonder jetzt, ob ich einen Podcast mal selbst spreche. Also ob wir ein Storytelling-Format gemeinsam mit mir machen. Das wäre natürlich schön. Aber es ist natürlich was anderes, so selbst auch einen Podcast auf die Beine zu stellen, wenn das jetzt irgendwie so ein Gesprächspodcast wäre, wie jetzt hier, wie du einen machst, so selbst.
Dann kann ich aber trotzdem sagen, wenn du dann einen machst, du warst schon mal bei mir,
ja,
wenn du dann super erfolgreich bist und dann bei der All Ears bei Spotify auf der Bühne sitzt, dann kann ich sagen, hallo, die habe ich mal gekannt.
Ja, das sage ich, meine Premiere war hier bei dir im Podcast.
Ja, also ich habe neulich, war ich zu Gast bei einem Podcast von zwei Mädels, die sich auch überlegt haben, wir machen einen Podcast, obwohl es schon so viele gibt. Das hat sie aber nicht abgehalten, weil sie sich gesagt haben, wir haben eine tolle Idee und ihr Podcast läuft auch gut. Der heißt Vier Wände Schnack und ich finde den richtig lustig. Also die beiden talken immer und laden immer zu jeder runden Folge einen Gast ein und die hat mich eingeladen. Und das Besondere ist tatsächlich, sie machen auch Video. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Schlüssel. Also sie hatten dann immer noch eine Kamera dabei laufen. Und ich habe das dann selber gesehen und man denkt sich so, Gott, wie sah ich aus? Aber egal, darüber gucken wir dann hinweg. Und da war es aber so, dass ich das ganz schön fand, zu sehen, wie man dann im Gespräch ist. Ne?
Ja.
Und dann habe ich so gedacht, ich muss nochmal, wärst du heute bereit gewesen für ein Video-Podcast?
Ja. Also
ja,
so,
vielleicht müssen wir es machen.
Ja, also wir machen es tatsächlich bei One Pot Wonder jetzt auch, dass wir Videopodcasts machen. Haben uns so ein Setup aufgebaut und machen jetzt quasi die ersten Versuche mit unseren Formaten. Und das ist ja irgendwie auch so ein bisschen so ein Diskussionsthema. Sollte man jetzt Videopodcasts machen oder nicht? Also gefühlt die Branche philosophiert darüber, ob es jetzt das Ding ist oder nicht. Und ich finde es, also ich persönlich finde es halt ganz cool so. Und ich glaube, dass es der Schlüssel ist, um die junge Generation zu erreichen, um die Gen Z zu erreichen, weil die lieben Video. Ich liebe Video. Ich bin 23, gehört zu Gen Z.
Also ich wollte gerade fragen, wie alt bist du? Du klingst schon so weise.
Ja, ich bin so alt.
Ja, was soll ich denn sagen, weißt du? Ich sag's ganz ehrlich, ich bin 48 demnächst in einem Monat. Und mit 48 stoße ich schon an meine Social-Media-Grenzen. Also ich habe neulich mit meinem Sohn, der jetzt 15 ist, hat er mir erstmal nochmal erklärt, dass ich auf TikTok wirklich es sein lassen sollte, solche Videos zu posten, weil die einfach nicht lustig sind. Und man denkt sich so, hey, ich fand das voll gut. Aber ich verstehe die Plattform einfach nicht, weil es nicht meine ist. So, ich gucke auf TikTok, versuche das anzunehmen, aber es fließt nicht so durch mich durch, weil ich einfach dann doch alt bin.
Was machst du auf TikTok?
Ja, das frage ich mich auch. Also einer meiner besten Videos ist, wie ich in der Rindermarkthalle bin und da war so ein Riesenschild, da stand Hafermilch und darunter stand nochmal riesig Hafermilch und dann so ein Pfeil nach rechts. Und ich dachte, wie groß kann man ein Schild machen mit Hafermilch? Ja. Und das habe ich dann natürlich gefilmt und dann habe ich geschrieben, wo ist eigentlich die Hafermilch? Ja. Und das war dann natürlich erfolgreich, weil es irgendwie lustig war. Aber manchmal, ich glaube, manche Witze versteht man vielleicht auch nicht, weil ich die nur lustig finde. Also ich weiß es nicht. Gestern hat meine Praktikantin, sie ist 18, gesagt, wir haben gestern eine Eistruhe abgeholt und dann stand da ein Koffer auf einem Stuhl. Und ich fand es so witzig, wie das aussah, dieser Koffer und dieser Stuhl. Und das war irgendwie alles witzig. Und dann habe ich es fotografiert und sie sagt, was du immer alles so witzig findest. Und ich denke dann so, ja, findest du das nicht? Und sie so, nö, das ist halt ein Koffer und ein Stuhl. Und ich dachte so, hey, das ist doch total lustig. Ich
verstehe das.
Ja, ne, aber das, aber, ja.
Es und ist auf TikTok vor allem, also so, ich verstehe ehrlicherweise TikTok auch nicht. Aber ich glaub,
du bist aber 23.
Ja, voll. Also klar, ich liebe TikTok, ich verbringe zu viel Zeit da und ich könnte jetzt für einen Podcast oder wie auch immer auch sagen, was man da auf TikTok machen muss. Aber an sich, diese riesige Plattform und wie das, also welche Videos jetzt gut funktionieren und so weiter, das ist ja alles auch irgendwie mutmaßen. Also ich habe das mal so ein bisschen analysiert, auch bei Podcasts, die dann so kurze Videoausschnitte posten und das ist gefühlt einfach immer Content wiederverwerten und dann bauen sie aus dem gleichen Content 20 verschiedene Videos und spülen das da dann 30 Mal in ihren Feed rein. Und ein Video funktioniert dann davon und denke ich mir so, okay, wie willst du das je herausfinden, welches davon am besten funktioniert, ne? Aber
das ist halt bei dem Vier-Wände-Schnack, wo ich war das auch so. Die haben halt auf Instagram ein Video gepostet, das war nicht so erfolgreich. Dann haben sie einen zweiten Ausschnitt aus meiner Interviewlage gepostet und das hatte über 300.000 Views.
Oha.
Und ich habe mich Krass. Total erschrocken. Ich habe mich wirklich erschrocken, weil an dem Tag, als sie es gepostet haben, hatte ich auf einmal 100 neue Follower auf meinem privaten Account und es waren so viele Kommentare auch unter dem Video, wo ich dachte so, meine Güte, was ist jetzt passiert? Also ich habe es nicht gemerkt und habe dann nur so gedacht, so krass irgendwie, weil die haben jetzt auch, also sie sind jetzt auch noch nicht so erfolgreich und sie sind auch nicht so, also erfolgreich im Sinne von wie die Großen, wie Fest und Flauschig, ja. So, ne? Aber sie haben schon unfassbar viel Reichweite erreicht durch diese Videos und diese, und das haben sie dann auch, wie du sagst, wiederverwertet. Es war wieder etwas aus meinem Gespräch und das haben sie dann gepostet und ich fand es auch gut, weil ich einfach, ich war da, weil ich auf meine Charity aufmerksam gemacht habe und natürlich war es dann so, dass viele jetzt auch von meiner Charity gehört haben an Heiligabend, wo ich alleinstehende Alleinerziehende einlade und das war ja eigentlich so mein Ziel, ne?
Cool.
Das ist gar nicht mein Magazin. Aber, ich kann sagen, es funktioniert, wenn man ein Video postet, das kann viral gehen.
Ja, wenn es viral geht, dann ist es krass, finde ich.
Ja.
Also so, was für Views das teilweise erreicht, ist ja unglaublich. Also
ja,
so,
ich wollte neulich nochmal gucken, wie viele Views wir jetzt aktuell haben. Ich habe aber aufgehört, die Kommentare zu lesen.
Warum? Weil?
Ja, weil die halt auch nicht immer nett sind, weil ich da sehr persönlich etwas sage über meinen Weihnachten, weil ich hatte halt ein Weihnachten, das nicht so schön war. Und ich hatte keinen Weihnachtsbaum und ich hatte keine Geschenke und ich hatte einen Sohn. Und dann fragt man sich natürlich, was macht man da, ne? Und dann waren dann so Kommentare wie so, ja, Weihnachten kommt ja auch immer so überraschend. Ne? Oder, ja, Gott, da musst du halt mal sparen und dich nicht hier so hinstellen und so rumjaulen und so. Also so, wo du dann so denkst, so, hey, du weißt gar nicht, also du hast nur diesen Ausschnitt gesehen, du weißt aber gar nicht, warum das passiert ist. Und ich kann nochmal sagen, es gibt immer Momente, mit denen man nicht rechnet und es gibt immer Schicksale, mit denen man nicht rechnet und da kannst du dich noch so gut vorbereiten und du kannst auch Geld sparen und du kannst auch wissen, dass Weihnachten kommt, aber am Ende passieren Dinge in deinem Leben, die du nicht unter Kontrolle hast.
Ja.
Und dann musst du sie wieder unter Kontrolle kriegen.
Ich finde das unfassbar schön, dass du das teilst und also so, ich finde das unfair, dass Leute auf die Idee kommen, da Kommentare runterzusetzen, die negativ sind. Also ich denke mir so, was hat man denn als Person davon? Also egal in welchem Rahmen, ob jetzt bei dir oder auch bei großen Influencerinnen, warum kommentiert man da solche Sachen? Und im Zweifel ist es eigene Unzufriedenheit, aber ja, davor habe ich auch so ein bisschen Angst, so solche Kommentare zu bekommen, wenn ich einen eigenen Podcast zum Beispiel mache. Ne? Also ich glaube, dafür bin ich noch nicht so bereit. Also,
ja, dann überleg dir das nochmal. Also ich habe halt gemerkt, dass man in der Öffentlichkeit, wenn man mal in der Öffentlichkeit steht und etwas Persönliches von sich preisgibt, und das tut man beim Podcast ja auch, und das tut man bei manchen Dingen, die man eben macht, weil man dann eben denkt, das ist authentisch.
Ja.
Da muss man aber auch darauf gefasst sein, dass andere Leute es nicht so gerne mögen oder nicht verstehen. Und ich habe halt schon, ich hatte einen Podcast mit Susan Schäbli, die hat ja ein Buch geschrieben, Laut. Da geht es ja auch um Hass im Netz. Und da haben wir darüber gesprochen, dass die Leute einfach da sitzen und einfach auch gerne kommentieren, auch vom Sofa aus, weil sie dich nicht sehen. Vielleicht würden sie es halt nicht machen, wenn sie dich sehen.
Mhm. Ja, so. Die Barriere ist anders wahrscheinlich.
Ja, die digitale Barriere ist anders. Du sitzt auf dem Sofa und dann kannst du eine Beleidigung raushauen. Und ich glaube, wenn sie dich dann sehen würden, dann würden sie dir nicht ins Gesicht sagen, was sie dann von dir denken. Das macht man ja.
Ja, glaube ich auch, ja.
Ja. Also. Doch, gibt vielleicht auch Menschen, die es machen, aber ja, verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, total.
Aber dann möchtest du trotzdem noch einen machen jetzt?
Ach doch, ja, aber also so, vor allem wenn es ein persönliches Format ist, gibst du ja unfassbar viel von dir da rein und gibst ja auch viel von deiner Geschichte ab. Und das, ja, andere können das dann beurteilen und es liegt dann nicht mehr in deiner Hand. Und das muss man natürlich wissen. Und man kann natürlich auch Formate machen, die weniger persönlich sind. Also ne, wenn ich jetzt ein Storytelling-Format mache über irgendeine große Geschichte, dann wird es wahrscheinlich eher weniger persönlich sein als irgendwie ein Interview-Format oder wie auch immer. So, ich glaube, da muss ich einfach für mich herausfinden, was passt in dem Moment zu mir.
Und vielleicht nimmst du eine Rolle ein, so wie Crow, machst eine Maske auf. Ja. Und
ja. Ne, also so, das ist doch eigentlich das Coole, dass es so offen ist, dass man so machen kann, was man möchte im Podcast eigentlich. Also so, ne, dass ich mir da auch anfangs gar nicht sicher sein muss, was ich machen möchte. Also ich meine, es kann sich auch entwickeln aber ich glaube, der erste Schritt ist so, einfach mal machen. Und vielleicht ist das so der Vorsatz fürs nächste Jahr, das einfach mal zu machen. Weil ich glaube, es fehlt einfach nur der nächste Schritt, so.
Ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen jetzt, dass ich auf jeden Fall immer mache und erst am Ende merke, was ich da tue. Also das ist so mein Learning aus all meinen Zeiten. Ich habe ja Elblick Magazin auch einfach gemacht, ohne nachzudenken, was Print bedeutet. Und ich habe nicht so wie du eine Ausbildung gemacht und in einem Verlagshaus gelernt, sondern ich habe einfach gedacht, wir brauchen ein Stadtmagazin, ich mache eins. So. Und das genauso mit dem Podcast. Vor einem Jahr hat jemand gesagt, mach einen Podcast. Und ich dachte, ich habe gar keine Technik, ich habe gar keine Ahnung. Dann hat jemand gesagt, ja, die Technik, das machen wir und wir mischen das auch ab und so. Du musst nur was sagen. Habe ich gemacht, cool. Weißt du? Und ich glaube, das ist immer das, und das ist mit Heiligabend auch so. Oh, das ist gut, dass hier ein Ton kam, was immer das auch für ein Ton war. Genau, das ist auch bei Heiligabend so, dass man dann irgendwie sich sagt, so ja, ich habe es nicht kommen sehen und ich habe es einfach gemacht und ich mache es halt immer. Ich mache immer alle möglichen Sachen, ohne dass ich genau weiß, warum. Und dann immer am Ende weiß ich es dann.
Ja, ich hätte gern so ein bisschen mehr so eine einfach mal machen Mentalität. Also so zumindest so ein kleines bisschen mehr, weil ich so viele Dinge, also es muss vorher komplett durchgeplant sein in der Regel, bevor ich was mache. Und deshalb bin ich immer so ein klitzekleines bisschen neidisch, wenn Leute sagen, ich mache einfach mal. Und ich weiß, es hat Vor- und Nachteile, aber ja.
Also wie gesagt, du musst mich einfach nur ins Boot holen. Ich mache dann einfach und ich denke auch wirklich nicht drüber nach. Aber danach hast du ein Problem, du musst es dann auslöffeln, was ich da fabriziere. Nein, aber ich wollte dich nochmal was ganz anderes fragen, weil ich habe tatsächlich, weiß ich ja auch, ich habe gelesen, dass du, dein erster Podcast war Mordlust.
Ja.
Und das finde ich halt spannend, weil ich hatte neulich ein Gespräch gehabt mit jemandem, der gesagt hat, ich höre keine Podcasts, ich habe keine Geduld. Und ich frage mich dann, wie hat es dich dann dazu gebracht, die Geduld zu haben, einen Podcast zu hören? Oder was kann man diesen Menschen überhaupt sagen? Warum sollte man Geduld haben und warum sollte man schon zuhören? Die Person hat mir nämlich gesagt, ich habe es versucht, ich höre zu, aber ich höre nicht zu. Also, kennst du das? Man hört, aber man hört nicht.
Ja, ach. Das finde ich ja sehr interessant,
ja.
Nicht die Geduld dafür haben. Also ich glaube, also ich habe Mordlust 2019 entdeckt. Ja, das müsste 2019 gewesen sein. Und das war halt auch einer meiner ersten Podcasts. Also ich bin relativ spät irgendwie eingestiegen, auch mit Podcast hören und wie auch immer. Und ich fand das einfach den mega coolen Ausgleich. Also so die Geduld war bei mir da, würde ich sagen. Deshalb, ich kann es aber total verstehen, dass Leute irgendwie sagen, sie haben nicht die Zeit dazu oder sie konsumieren lieber andere Inhalte. Und bei mir ist das eher so, also Mordlust, die True-Crime-Fälle, die können ja auch nebenbei, also laufen. Du musst ja nicht 100% aufmerksam dabei sein in dem Sinne. So. Wobei das bei so einem Wissensformat oder bei einem Storytelling-Format wahrscheinlich eher schwieriger ist, dann wieder einzusteigen, wenn du kurz 5 Minuten rauszoomst. So. Ich glaube, das ist es dann eher. Ja, aber also so, ich finde das einfach eine tolle Ablenkung. Also so einfach mal, ich brauche dann diese Geduld. Also das ist quasi dann mein Rauszoom aus allem anderen.
Also ich habe tatsächlich zum Einschlafen die Geschichte der Briefmarke gehört und ich bin dann regelmäßig auch wirklich eingeschlafen nach 2 Sekunden. Das tut mir auch leid für diesen Menschen, der den Podcast gemacht hat.
Ja.
Aber es war so, also mir helfen sie dann auch zum Schlafen gehen.
Ja, ja, es gibt ja viele Einschlaf-Podcasts auch, Einschlafen mit. Ich weiß nicht, ob du die kennst, so diverse Reihen, Einschlafen mit Wikipedia, Harry Potter, das macht eine kleine Produktionsfirma, Schönlein Media heißen die, und die haben quasi diese Einschlafen-Brand und so viele verschiedene Podcasts einfach nur zum Einschlafen.
Ist das nicht traurig? Man macht sich so viel Mühe, macht einen Podcast und dann schläft jemand nach 5 Sekunden ein.
Ist es nicht auch irgendwie ein Kompliment, wenn ich das so runterbringt, dass du dann einschlafen kannst? Ich weiß nicht.
Ich weiß nicht. Ich habe früher immer Kassette gehört zum Einschlafen. Vielleicht ist
ja,
das
ich auch.
Das Äquivalent jetzt.
Ja, ich glaube auch. Ich kenne auch so viele Leute, die hören noch die 3 Fragezeichen zum Beispiel oder TKKG oder irgendwie sowas. So was ich früher halt auch auf Kassette gehört habe. Und jetzt hören die Leute das als Hörbuch auch zum Einschlafen. Und ich kann nicht mit vielen Geräuschen einschlafen, so deswegen höre ich keine Podcasts zum Einschlafen, aber ich kann es sehr nachvollziehen, so weshalb man diese erzählerischen Formate dann jetzt noch hört. So.
Ich glaube, das ist auch schwierig bei dir, wenn du jetzt im Bett liegst und Podcasts hörst, dann denkst du wahrscheinlich auch über andere Dinge noch nach und denkst so, ach, das könnten wir konzeptionell nochmal und dann zack, bist du schon wieder bei der Arbeit. Das ist nicht gut, wenn man schlafen will.
Ja, 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 das glaube ich.
Du hast auch mal gesagt, offen, flexibel, fantastisch. So müssen die Podcasts für dich sein.
Ja.
Und du gibst ja auch immer Tipps für Podcasts. Wie findest du denn überhaupt welche? Und was macht denn offen, flexibel und fantastisch aus?
Also ich glaube, ich finde meine Podcasts vor allem dadurch, dass ich relativ offen an die Formate rangehe und ich meine, okay, es gehört auch zu meinem Beruf, aber ich schaue bei Spotify, Apple Podcasts, RTL Plus, alles, was dir einfällt, mir alle Podcasts eigentlich täglich an und schaue, was gibt's irgendwie Neues in der Podcast-Landschaft. Und so entdecke ich einfach viele Podcasts, viel auch Empfehlungen. Also wenn es wirklich private Formate, private Empfehlungen sind, dann, anders gesagt, wenn es Formate sind, die ich privat höre, dann sind es häufig Empfehlungen von meinen FreundInnen. So. Und das sind natürlich dann ganz andere Formate als die, die ich beruflich hören würde. Also ich höre sehr viel zum Scheitern verurteilt mit Laura Larsson und Simon Dömer oder Drinis oder Too Many Tabs. Das sind so Formate, die beruflich eher weniger Relevanz haben, aber die ich privat mega toll finde und da auch mit dem Merch kaufe und so ein Kram. Und bei den Formaten finde ich halt so toll, dass sie halt wirklich dann offen sind. Also so, die geben sich kein Konstrukt, die Hosts sind total authentisch, die machen, was sie wollen, so, und du magst die Podcasts, weil du die Hosts magst. Und ich finde diese Offenheit so toll bei Podcasts, also dass man sich das so beibehalten kann, dass man auch kein festes Konstrukt hat, in dem man sich da rein drücken muss in dem Sinne. Und das deshalb sind sie auch flexibel. Also so kannst du auch theoretisch dein Konzept ändern, ohne dass da irgendwie ein großer Relaunch gemacht werden muss. Oder also da gibt's kaum Barrieren. So.
Also einfach frei. Und ich habe Too Many Tabs tatsächlich live bei draußen im Grünen gesehen.
Habe ich auch gesehen.
Ja, warst du da?
Ja.
Das ist ja toll, weil ich habe hier auch sogar noch den Flyer liegen. Denn weißt ja gar nicht, dass wir hier in dem Büro sitzen, wo draußen im Grünen entsteht.
Nee.
Ja, ne? So schließt sich nämlich unser Too Many Tabs-Kreis.
Oh, ich liebe Too Many Tabs.
Ja, und warst du da?
Ja.
Ja, ich habe an der Abendkasse da gesessen. Naja, hätten wir uns da gesehen.
Ach, lustig.
Aber du hattest wahrscheinlich schon ein Ticket.
Ja, ich hatte ein Ticket. Hatte mir das da vorgenommen, da auch mal alleine hinzugehen. So das so als alleine so Date Night mit mir selbst so zu machen, so eine Veranstaltung. Und da es einer meiner Lieblingspodcasts ist, bin ich dann da hingegangen und war sehr überrascht, wie so Live-Podcasts funktionieren und wie sie auch nicht funktionieren. Ne? Also so... ich selbst habe noch nie einen Live-Podcast veranstaltet in keinem meiner Jobs und fand es aber da so interessant, dass sie versucht haben, die ZuschauerInnen einzubinden, so, und das mal mehr und mal weniger funktioniert hat und dass aber die beiden Hosts unfassbar lustig sind und auch funktionieren auf der Bühne, ne?
Also so. Das ist schon spannend und wie viele gekommen sind. Und ich kann dir sagen, ich war nicht nur an der Kasse, ich habe auch Awareness-Team gemacht.
Mhm.
Es gab tatsächlich bei dieser Veranstaltung Awareness, was ich ganz wichtig finde, übrigens auch in der Veranstaltungslandschaft. Das muss ich auch mal nebenbei sagen. Aber ich fand halt gut, wie sie halt, du hast recht, sie haben versucht, das Publikum mit einzubeziehen. Aber wie viele Fans sie auch dazu bringen, obwohl sie ja nur ein Podcast sind, dorthin zu kommen zu einer Live-Veranstaltung, die war nämlich ausverkauft.
Ja.
Und das fand ich dann auch super spannend, denn ich habe schon 2 Live-Podcasts gemacht.
Ach.
Und die waren sehr spannend. Und ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen.
Mhm.
Und ich habe dann aber allerdings nicht die Zeit gehabt, weil es ist doch aufwendig. Aufwendiger, als wenn wir uns hier beide treffen. Und da ich ja alles alleine mache, das Magazin und meine Charity und so, den Podcast, da bleibt dann nicht so viel Zeit, um noch sowas Großes zu planen. Deswegen wünschte ich mir manchmal, ich könnte es wieder machen, weil es einfach total Spaß macht, wenn man sich ein kleines Publikum einlädt. Also ich habe nur geladene Gäste gehabt. Wir haben mal in dem einen Podcast Pralinen probiert, live.
Ach cool.
Die besonders waren, so mit Rosmarin, Orange und so. Und bei dem zweiten haben wir Brot probiert. Von einem, der Brot macht. Und das war irgendwie funny. Also würde ich super gerne nochmal machen.
Ja, ich denke mir auch so, es wäre so schön, wenn es irgendwie einfacher wäre, solche Live-Podcasts zu machen, wenn es irgendwie so eine Infrastruktur geben würde für Live-Podcasts. Also so, keine Ahnung, irgendwie einen festen Club, wo man hingehen könnte oder irgendwie sowas, was ja in anderen Branchen, keine Ahnung, natürlich gibt's Comedy-Stand-Up-Clubs und wie auch immer, aber es gibt keine Podcast-Clubs, ne? Aber so,
das sowas, aber toll,
sowas fände ich lustig. So, dann gehst du da so jeden Freitag hin und kannst dann als Zuschauer oder Zuschauerin so dann da einen Podcast zuschauen und zuhören.
Ja.
Naja, vielleicht wäre das eine Zukunftsidee.
Vielleicht ist das, guck mal, jetzt ist eine Idee hier geboren und wir haben sie ausgesprochen und auf einmal siehst du 2024 irgendwie so, schießen Läden aus dem Nichts und machen dann
bitte
so.
Bitte nicht klauen.
Ja, wir haben Patent jetzt drauf schon. Ich habe diese Webseite auch schon gesichert. Ja, es ist total spannend, weil ich finde immer noch, obwohl es schon so viele Podcasts gibt, deswegen wollte ich dich unbedingt einladen, um deine Expertise nochmal zu haben, kann man immer noch einen neuen machen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also so, ich finde dieses Argument, es gibt so viele Podcasts oder es gibt schon so viele Podcasts, so ein bisschen schwammig, weil man sagt das ja auch nicht bei Büchern und auch nicht bei Filmen oder Serien oder wie auch immer so.
Es gibt und, ja schon so viele Serien.
Ja, genau. Und ich glaube, bei Podcasts ist halt einfach dadurch, dass quasi jeder einen Podcast machen kann, gibt es halt auch viele unprofessionelle, in Anführungszeichen, Podcasts. Also so unprofessionell in dem Sinne, dass sie jetzt nicht von irgendwie einer großen Firma produziert werden, aber trotzdem irgendwie ganz toll sind. Und das einfach eine größere Landschaft ist, was ich aber total befruchtend finde. Also dass eigentlich fast jeder sagen kann, ich mache das jetzt und da irgendwie die Barriere gar nicht so groß ist. Und ich glaube, gute Formate setzen sich auch durch. Also so, das sieht man ja auch. Also klar, es gibt Formate, die dominieren schon sehr, sehr lange irgendwie den Markt. Und ich meine, vorhin habe ich Fest und Flauschig genannt. Ich meine, das Format gibt's immer noch und ist immer noch wirklich sehr, sehr erfolgreich, was für das Format total toll ist. Aber das bedeutet nicht, dass andere Formate keine Chance haben. Und das finde ich total schön. Also so Too Many Tabs zum Beispiel, es gibt vielleicht ein Jahr oder so und ist mittlerweile etabliert. Oder keine Ahnung, jeden Tag gucke ich in die Apple Podcast Charts und dann ist da irgendwie ein neues Format drin. Also so, ich glaube, jetzt neuerdings irgendwie Mirella, ich weiß nicht, ob du die kennst, eine irgendwas, YouTuberin.
Ja, irgendwas habe ich da gelesen und dachte so, wer ist das eigentlich? Aber ja.
Ja, ich glaube, die macht schon seit Ewigkeiten YouTube und hat jetzt einen Podcast, Platz 1. Also so denke ich so, okay, funktioniert. Und jeder findet irgendwie seine Nische und sein Thema und das ist ja eigentlich das, was so toll ist.
Also es braucht nicht unbedingt eine große Produktionsfirma.
Genau.
Es braucht nur eine gute Idee und es braucht vielleicht auch gute, ja, irgendwas, was die Leute wirklich anspricht, dabei zu bleiben, wenn man dann unnützes Wissen hat oder ich wollte immer einen Single-Podcast machen zum Thema Dating. Ich bin ja seit 8 Jahren Single. Mhm. Ich könnte da eine Menge zu sagen, aber ich glaube, da gibt es auch schon zu viele, ne?
Ach, oder? Weiß ich gar nicht.
Ja, darüber würde ich gerne.
Go for it. Wieso
ja,
nicht?
Weißt du, bist du Single? Können wir dann direkt starten?
Nee, leider nicht,
ach,
aber.
Schade. Dann leih ich mir wen anders ein.
Also so Dating-Podcasts finde ich auch so mega interessant.
Ja.
Es gab sogar auch so Dating-Shows. Also ja. So von Mit Vergnügen gab es, glaube ich, eine.
Ach, okay.
Krass. Also so finde ich. Also,
Dating ist immer spannend ja. Und ich hätte da eine Menge zu beizutragen und habe auch schon mal überlegt, ob ich nächstes Jahr irgendwie aktiv dann, also ich bin nicht auf Tinder, aber ich habe überlegt, ob ich aktiv draufgehe, damit ich einfach mal ein paar neue Stories habe.
Ja, und dann machst du einen Podcast dazu und erzählst dann die besten Tinder-Stories. Also ja, wieso nicht?
Genau, wie wäre das? Aber ich glaube, es gibt es vielleicht auch schon.
Ja. Ja, bestimmt. Aber so, ich finde, bei so persönlichen Geschichten lebt das Format ja von dem Host und der persönlichen Geschichte. Also da muss das Konzept jetzt nicht das Außergewöhnlichste sein in dem Sinne. Also.
Obwohl, dann bin ich auch wieder so angreifbar, weißt du, wenn ich dann schreibe, so, ich habe mich mit dem getroffen, dann kommt da wieder gleich so ein Kommentar drunter. Warum tust du das?
Ah, das Internet, ja.
Ja, das Internet. Irgendwie verteufelt man es, aber deswegen mache ich immer noch ein Printmagazin. Mhm. Ich finde es schön, dass du vorhin gesagt hast, dass du Print magst und ich ja ein Magazin mache, was übrigens ja auch kostenfrei ist, damit es jedem zugänglich ist. Und ich hoffe, ich kann das noch ganz viele rausbringen, was natürlich nicht leicht ist. Du kennst es aus der Magazinbranche. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Jetzt frage ich dich zum Abschluss, weil wir haben schon 30 Minuten um und ich mache nur 30 Minuten. Ich möchte von dir wissen, du wohnst in Hamburg.
Ja.
Du bist hier immer Nähe Baumweil gewesen.
Ja.
Jetzt bist du wo?
Ich bin in Berlin, also One Pot Wonder sitzt in Berlin und ich bin da eine Woche pro Monat dort, also pendel dann und sonst im Homeoffice in Eimsbüttel.
Ach so, das nennt man New Work.
Ja.
Deswegen frage ich dich aber trotzdem, und das frage ich immer alle, hast du so einen Geheimtipp? Also ich habe hier schon von Zora Klipp gehört, die gesagt hat, du musst in St. Pauli Piroggen essen im Hinterhof oder keine Ahnung. Manchmal kommt man ja an so Dinge, von denen man nicht weiß, dass es sie gibt.
Mhm. Ja, ich habe mir natürlich schon vorher Gedanken gemacht und fand das tatsächlich eine schwierige Frage, weil, also ich bin in Hamburg sogar groß geworden und ich habe auch eine Freundin von mir gefragt und meinte so, oh, Ivy, hast du einen Tipp für mich? Und sie war so, Melissa, du bist doch hier groß geworden, aber es ist so gar nicht so einfach, wenn es Geheimtipps sein sollen.
Weil dann gehen auch alle hin nachher.
Ja, ja, genau. Also das war dann auch ein Gedanke. Aber was ich diesen Sommer ganz toll fand, war, in Eimsbüttel gibt es ganz viele Tischtennisplatten, also diese Steintischtennisplatten, so vor allem rund um die U-Bahn Lutherothstraße. Und es ist nicht so richtig ein Geheimtipp, aber ich finde es eigentlich ganz schön, so die Nachbarschaft so ein bisschen zu erkunden und dann so, also sich so ein bisschen selbst so zu bespaßen, dann an den Tischtennisplatten mit FreundInnen zusammen, dann irgendwie einen netten Drink und dann Match spielen. Also so, das finde ich eigentlich immer ganz cool.
Ich lade dich herzlich ein an den Michel. Da gibt es eine Tischtennisplatte direkt am Michel.
Ja, die kenne ich.
Das ist wunderschön dort und da spiele ich immer.
Ja, sehr gerne.
Und ich bin nicht gut, ne? Also wir wollen
nicht. Ich auch nicht.
Ja, aber es macht Spaß da. Und ich habe auch festgestellt, wenn man da ist und einen Tischtennisschläger dabei hat und einen Ball, kann man Menschen finden, die mit einem dann spielen.
Total, wirklich. Also so
machen wir das nächsten Sommer.
Ja, ja, sehr gerne.
Okay, dann haben wir das schon geklärt und dann machen wir vielleicht noch einen Podcast, einen zweiten Folge. Am ja. der Tischtennisplatte.
Ja, sehr gerne. Dann hört man immer so den Ball so hin und her.
Ja, und geil. Das nervt gar nicht. Ne?
Nein.
Wenn es immer hin und her geht und wir dann auch einfach nicht sprechen und der Ball einfach umherfliegt. Das ist ein neues
Perfekt.
Konzept. Gut. Vielen Dank, dass du da warst. Ich habe einiges erfahren. Ich hoffe, du konntest auch irgendwas sagen, was du unbedingt loswerden wolltest.
Ja, danke dir. Also es war eine tolle Podcast-Premiere hier für mich. Also so super, macht Spaß.
Ja, dann nächstes Jahr.
Dein eigener. Nächstes Jahr.
Bis dann.
Bis dann.